two, three, four, five. Fabio.
Herzlich willkommen beim Freak Radio Magazin auf Mittelwelle 1476 kHz. Am Mikrofon begrüßen Sie Franz Kirnbauer und
Walter Lindner. Die technische Betreuung dieser Sendung liegt in den bewährten Händen von Silvia Huber.
Während der nächsten 30 Minuten präsentieren wir Ihnen zwei Beiträge. Zunächst informieren wir über die mannigfachen Möglichkeiten für behinderte Menschen, im Sommer Sport zu betreiben.
Im Anschluss daran stellen wir die Arbeitsgemeinschaft Sehen vor.
Die warme Jahreszeit treibt sportbegeisterte Menschen ins Freie. Dass behinderte Menschen nicht davon ausgeschlossen sind, beweist der folgende Beitrag von Walter Lindner.
In einem Werbespot wird uns suggeriert, dass alles möglich ist. Dass dies für die Ausübung von Sommersport durch behinderte Menschen beinahe hundertprozentig gültig ist, möchte ich Ihnen anhand einiger Beispiele zeigen. Blinde oder sehbehinderte Menschen sind zum Beispiel ohne weiteres in der Lage, Leichtathletik zu betreiben, wie uns der sehbehinderte Karl Meyer erzählt.
Leichtathletik für Blinde unterscheidet sich eigentlich in keiner Weise mit der Leichtathletik für Nichtbehinderte, sage ich jetzt einmal. Und zwar ist es so, dass weder irgendwelche Adaptionen von der Disziplin her oder so notwendig sind. Das Einzige, was ist, ist, dass die Hürden, die Hindernisse bzw. Stabhochsprung als Bewerb nicht enthalten sind, klarerweise. Das wäre ein bisschen zu gewagt. Unterscheiden, wie gesagt, tut es sich insofern, dass bei den Vollblinden ein Begleitläufer notwendig ist, klarerweise. Und beim Weitsprung natürlich besondere Vorkehrungen oder Hilfestellungen oder so vonnöten sind. Ansonsten gibt es eigentlich kaum oder keine Unterschiede.
Frau Magister Andrea Schernei ist Unterschenkel amputiert, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Europameisterin und natürlich auch Staatsmeisterin in verschiedensten Sportarten.
Prinzipiell kann man sagen, natürlich Sportarten wie Schwimmen bieten sich an, weil ich keine Prothesen brauche oder fast auch nicht benütze, weil generell schwimmt man eher ohne Hilfsmittel, weil das einfach angenehmer ist. Alle anderen Sportarten haben schon auch sehr sportspezifische Prothesen, man nennt sie ja Sportprothesen. Beispiel Skifahren gibt es eigene, oder jetzt aber in der Leichtathletik, wo ich tätig bin, gibt es spezielle Sprintprothesen, spezielle Wurfprothesen und so weiter. Also das ist halt wirklich schon ein sehr ausgefeiltes Gebiet.
Radfahren ist nicht nur in Holland zum Volkssport geworden, sondern auch bei uns in Österreich. Wie blinde bzw. sehbehinderte Menschen diesem Sport frönen können, erzählt uns Norbert Stuchers, der sehbehindert ist.
Ja, das Ganze passiert auf dem Tandem, weil eben die Geschwindigkeit auf dem Rad zu hoch ist, dass man dann selber fährt. Und auf dem Tandem ist man verbunden durch eine Kette, ist eine direkte Verbindung mit dem Vordermann. Und Bremsen, Schalten wird auch alles vom Vordermann erledigt, das heißt, hinten bleibt das alleinige Vergnügen des Hineintretens. Wir fahren einfach weg und wenn ich nicht gleich ins Pedal reinkomme, wir fahren dann nicht so mit normalen Pedalen, wo man draufsteht, sondern das sind so Sicherheitspedale, wo der Schuh eingeklickt wird. Und wenn es da nicht gleich funktioniert, dann muss ich ihm halt sagen, ein bisschen aufhören mit Treten, oder ansonsten werden nur beim Liegetritt wird gesagt, dass man jetzt aufsteht, und dann ist Niedersetzen wird angesagt, ansonsten nur wenn wir stehen bleiben.
Wenn es draußen 30 Flügel oder mehr hat, dann geht man natürlich auch gerne ins Schwimmbad. Gibt es da vor allem bei den Bewerben Signale, wo man zum Beispiel bemerkt, dass man wenden muss oder so irgendwas? Wie funktioniert das für Sehbehinderte und Blinde?
Im Prinzip ist für einen Blinden oder Sehbehinderten am einfachsten in Bahnen zu schwimmen. Das heißt, wenn Leinen gespannt sind. Und bei Wettkämpfen selber, wenn es darauf ankommt, dass man die Wände nicht versäumt, ist so ein weicher Tennisball auf einen Stock draufgesteckt und mit dem wird der Kopf angetupft und dadurch weiß der blinde Schwimmer eben, dass er wenden soll.
Blinde und sehbehinderte Wasserratten sind nicht nur im Schwimmbecken unterwegs, sondern auch auf Wasserschienen, wie der Sehbehinderte Hans-Ewald Grill voll Begeisterung zu berichten weiß.
Wasserskifahren würde ich sogar bezeichnen für Blinde und Sehbehinderte als ideale Sportart, weil er sich in einem Bereich bewegt, wo ihm fast nichts passieren kann. Also vorausgesetzt, der Bootsführer fährt dementsprechend verantwortungsvoll und so. Und man kann sich hinten praktisch wirklich frei entfalten. Ja, wir fahren immer auf der Donau da bei Kritzendorf draußen. Und wobei es da wesentlich schwieriger zu fahren ist wie auf dem See, weil da die Schiffe und so vorbeifahren. Jetzt hat man relativ starken Wellengang. Aber es funktioniert eigentlich ganz normal, wie es eben bei Nichtbehinderten funktioniert. Also das heißt, bis da einmal gelernt wird, natürlich einmal zuerst, wie er startet, also Wasser startet und so, ist natürlich dann notwendig, weil wenn man ins Wasser fällt, muss man natürlich eben vom Wasser wieder raus starten. Aber das sind unsere Blinden und Sehbehinderten Wasserskifahrer, die eigentlich das wesentlich besser zusammenbringen wie die Sehenden, wenn man so am Anfang zuschaut, weil Blinde und Sehbehinderte eben genau das durchführt, was ihm der Lehrer sagt, der Wasserskilehrer, und damit sind die Erfolge am Anfang wesentlich besser.
Um die Herkunft des kühlen Nasses zu ergründen, betreibt Herr Grill sozusagen als Ausgleich Bergwandern und Bergsteigen.
Also beim Wandern und Bergsteigen wird man sich immer irgendwie an Freunde wenden, und wenn es halt eben rein zum Bergsteigen geht, kann man das sowieso nur mit Leuten machen, wo man das Vertrauen hat und die auch halt die nötige Bergerfahrung haben.
Bergsteigen wird dann hauptsächlich dann nur über Seil durchführbar sein, oder?
Nein, es ist so, dass ich weiß, es wird recht eher gefährlich oder was, oder wenn sie mehr so mal in Klettersteigbereich oder ins Klettern geht, dann ist klar, dass wir nur mit Sicherung gehen oder was. Ne? Aber an und für sich, wenn es zu Bergsteigen geht, wo eben keine ausgesetzten Sachen sind, das ist kein Problem, wenn man geht. Also man notfalls wird man halt ein bisschen an der Hand geführt oder man hält sich hinten beim Rucksack an. Aber das geht schon ohne Seil, also das ist kein Problem.
Und in welchen Gebieten waren Sie schon unterwegs? Oder gibt es da eigentlich nur innerhalb Österreichs, oder gab es da auch schon größere Berge?
Ja, meine Wanderungen haben sie von Wienerwald, also über den Husarentempel bis eigentlich Großglockner und dann Mont Blanc.
Das Reiten, also der Einklang zwischen Tier und Mensch, wird zu therapeutischen Zwecken genutzt. Dass dies allerdings großartige Leistungen nicht ausschließt, weiß die vollblinde Elisabeth Maxwald zu berichten.
Wenn man das Pferd am Anfang noch nicht kennt, ist ein bisschen mit Vorsicht am Anfang verbunden, aber wenn man dann das Pferd ein paar Mal geritten hat, dann, und man hat ein Vertrauen zu dem Pferd und man kennt das Pferd, dann ist es ganz super. Also dann ist es einfach, ja. Ich kann es vielleicht jetzt gar nicht mehr so beschreiben, wie es im Frühjahr ist, weil ich es eben schon so lange mache, aber es ist ja eine total angenehme Bewegung auch, und was sehr angenehm ist, man kann sich eigentlich selbstständig frei bewegen in der Halle. ohne dies, weil da kann man sich ja selber orientieren. Und beim Ausreiten folgt sowieso ein Pferd nach dem anderen, also da ist an und für sich auch kein gröberes Problem. Und man hängt nicht irgendwo am Bandel oder an der Schnur oder sonst irgendwo, oder man hat auch keinen Blindenstock in der Hand oder so. Also man ist quasi relativ unbelastet und frei.
Und die Sehbehinderung als solches ist da kein Hindernis?
An und für sich nicht, weil die ersten 10 Stunden ist man ohne dies an der Lounge oder je nach Können dann auch. Da braucht man an und für sich das Sehvermögen nicht. Dann ist vielleicht, wenn man gewisse Figuren reitet, wäre es sicher am Anfang nicht so schlecht. Aber wir haben das sehr gut auch mit verschiedenen anderen Sachen gelöst, bis einmal zu Fuß abzugehen, diese Figuren in den Reithallen. Es gibt große Zirkel, kleine Zirkel, Schlangenbögen und so Sachen. Und wenn man das vorher einmal zu Fuß erledigt, kann man sich das dann auch ganz gut vorstellen. Wer Lust hat, wird es einfach mal ausprobieren. Und am Anfang hat er ein bisschen sicher Scheu davor, verstehen und so, weil es ein bisschen hoch ist teilweise ja, aber ist sicher kein gröberes Problem.
Eine der nicht so besonders gängigen Sportarten ist Fallschirmspringen. Doch dies ist auch für blinde oder sehbehinderte Personen teilweise möglich. Wie erzählt uns Reinhard Kurz?
Es ist einfach unbeschreiblich, in 3.500 Meter aus der Maschine klettern zu müssen und nichts unter sich hat als ein schmales Trittbrett. Diese wirklich große Tiefe, die man dann ja im freien Fall zuerst einmal nach unten stürzt. In meinem Fall war es so, also ich habe mich beim Hinaussteigen auf dieses Trittbrett noch an der Maschine festgehalten, wollte sie dann, als ich gemerkt habe, also der Zeitpunkt kommt immer näher, wo der Absprung startet, wollte ich die Maschine dann gar nicht erst loslassen, und mein Tandempilot hat mir nur so einen kleinen Stups gegeben an die Hand und sagt so, und jetzt aber müssen wir raus. Ja, und dann wirklich ein Sturz in die Tiefe. Es ist von der Akustik her ziemlich lautes Rauschen. Man überschlägt sich mehrmals. Es ist wirklich, man hat vielleicht beängstigendes Gefühl und man ist überwältigt von der Geschwindigkeit, von den Umgebungsgeräuschen.
Sport betreiben ist wichtig, Sport betreiben kann auch sehr schön sein, und wie man am Beispiel unseres letzten Interviewpartners Herrn Kurz gehört hat, ist er auch erfolgreich und ohne Verletzungen wieder auf der Erde gelandet.
Sie hören Freak Radio auf Mittelwelle 1476 kHz bzw. im Internet unter http://1476.orf.at.
Im zweiten Beitrag unserer Sendung stellt Franz Kirnbauer die Arbeitsgemeinschaft Sehen und deren Zielsetzungen vor.
Fortschritt und gesellschaftlicher Wandel sind im Wesentlichen jene Bereiche, die es mit sich bringen, dass für blinde und sehbehinderte Personen neue Perspektiven, aber auch neue Probleme entstehen. Die Interessensvertretungen sind daher also aufgerufen, sich um diese neuen Aufgaben anzunehmen. Das ist für diese Organisationen oft gar nicht so einfach durchzuführen, während früher der Fürsorgegedanke sozusagen die Hauptarbeit der Vereine und Verbände war, so sind heute ganz andere Dinge an diese Stelle getreten. Themenbereiche wie Integration, Schulausbildung oder Erweiterung der Berufsmöglichkeiten geben heute den Ton an. Um auf diesem Gebiet eine gediegene Arbeit leisten zu können, ist aber in vielen Organisationen ein Umdenken und Umstrukturieren notwendig, was oft nur sehr zögernd und langsam erfolgt. Das hat schließlich zur Folge, dass es vor allem bei jungen, sehgeschädigten Personen zu großer Unzufriedenheit gekommen ist. Nicht zuletzt aus dieser Unzufriedenheit heraus haben sich gerade in den letzten Jahren einige neue Institutionen gebildet, die vor allem den modernen Aufgaben gerecht werden wollen. Eine dieser neuen Gruppierungen ist die Arbeitsgemeinschaft Sehen mit Sitz in Innsbruck. Wann, wie und warum es zur Gründung dieser Gemeinschaft gekommen ist, weiß AG Sehen Vorstandsmitglied Johannes Voller zu berichten.
Wir haben die Arbeitsgemeinschaft Sehen im Februar 96 in Innsbruck aus der Taufe gehoben und die Überlegung war, mit einem interdisziplinären zu wirkenden Team, also aus Ärzten, Psychotherapeuten, Optikern, eigentlich allen Disziplinen, die sich mit dem Themenkreis Licht und Auge beschäftigen, moderne Angebote zu schaffen, vor allem aber im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention von Augenerkrankungen neue Aktivitäten zu setzen. Und das für ganz Österreich, nachdem ja gerade auf dem zweitgenannten Gebiet bis dahin sich keine Institution wirklich intensiv damit beschäftigt hat. Wir sind insgesamt jetzt, glaube 34 oder 35 Mitarbeiter, Honorarkräfte und ehrenamtlich tätige und nebenberuflich tätige Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft sehen, eben Ärzte, Psychotherapeuten, spezialisierte Optiker, Orthoptisten, Mobilitätstrainer, Pädagogen, Reha-Berater, Lichtberater, EDV-Berater, also wie gesagt, alle Bereiche.
Eine der Hauptaufgaben der AG Sehen ist die Beratung sehbehinderter Personen, also Menschen mit einem Restsehvermögen. Diese Gruppe war bis vor kurzem gegenüber völlig blinden Menschen sehr benachteiligt. Die Pädagogen waren nämlich früher der Meinung, dass Sehbehinderte lediglich auf Blindentechniken zu schulen sind, um für einen eventuellen Verlust des Restsehvermögens gerüstet zu sein. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten kam man zur Erkenntnis, dass es genauso wichtig sei, sehbehinderte Personen darauf zu trainieren, ihr Restsehvermögen effektiv zu nutzen. Welche Angebote hält also die AG Sehen für diesen Personenkreis bereit? Dazu Johannes Voller.
Wir wissen aus der Erfahrung, dass ein sehr hoher Prozentsatz der sehbehinderten Patienten eine professionelle Beratung nicht in Anspruch nimmt. Und haben aus der Überlegung heraus ein interdisziplinäres Team geschaffen, wo der Patient bzw. zuerst einmal der Augenfacharzt und das Pflegepersonal an klinischen Einrichtungen die Möglichkeit hat, dieses Team herbeizuziehen oder beziehungsweise den Patienten zuzuweisen zu einer professionellen Abklärung und Beratung. Das hat sich eigentlich bis zur Gründung unseres Institutes Iris Austria. Iris Austria steht für Institut für Rehabilitation und Information sehbehinderter Patienten, eigentlich in Österreich nicht gegeben. Konsequenz aus dieser jetzt, glaube ungefähr 2 Jahren Tätigkeit. Iris Austria ist ja als Rehabilitationseinrichtung bescheidmäßig anerkannt, dass uns Patienten aus ganz Österreich zugewiesen werden und wir Fülle an Beratungs- und Abklärungsangeboten mit Erfolg anbieten.
In die Sehbehindertenberatung integriert sind Licht- und Hilfsmittelberatung. Was sich dahinter verbirgt, weiß der selbst sehbehinderte Mitarbeiter Georg Thaler.
Also Lichtberatung, da geht es eigentlich am Schwerpunkt meistens darum, dass man versucht, gutes Licht ohne Blendung herzustellen. Also dass man auf einer Arbeitsfläche, zum Beispiel das Lesegut oder auf die Küchenarbeitsfläche, gleichmäßig verteiltes Licht bringt, und aber dass keine Blendung dadurch entsteht.
Und die Hilfsmittelberatung?
Also unter Hilfsmittel fällt das, was dem Alltag eines Sehbehinderten irgendwie verbessert. Das sind natürlich die klassischen Hilfsmittel, angefangen mit sprechenden Uhren und sprechenden Wagen, aber es sind auch viele Artikel, die was man halt in irgendeiner Boutique zum Beispiel bekommt, die einfach den Alltag um ein Wesentliches verbessern können und nicht unbedingt als Blinden- oder Sehbehinderten-Hilfsmittel deklariert sind.
Und was ist das zum Beispiel?
Ich denke jetzt da zum Beispiel an den Zwiebelhacker. Also man kann den Zwiebel, wie alle Hausfrauen meistens, den Zwiebel mit dem Messer schneiden. Und wenn man dann zum Beispiel durch eine Sehbehinderung das nicht mehr so gut machen kann, dann kann man so eine Art Zwiebelhacker einfach. Den tut man über die Zwiebel drüber und da klopft man dann nur mehr drauf. Und durch das wird dann der Zwiebel schön klein zerkleinert und den kann man dann zum Anbraten her super verwenden.
Führt sie da auch Beratung über elektronische Hilfsmittel, Computersektor und so auch durch?
Natürlich machen wir Computer, ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken vom Hilfsmittel und ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei uns, weil gerade junge Leute und auch ältere Leute immer irgendwie mit dem Computer konfrontiert werden, um gewisse Arbeitsabläufe einfach zu erleichtern.
Und habt ihr da die Vorführgeräte hier und macht ihr das da an Ort und Stelle oder verweist ihr auf Hilfsmittelfirmen?
Computer für Sehbehinderte oder Bildschirmlesegeräte haben wir von verschiedenen Firmen da. Aber alles ist natürlich nicht möglich, weil es ist einfach erstens die Räumlichkeiten und zweitens ist ja dieser dermaßen großer finanzieller Aufwand, dass man sich zum Beispiel einfach Geräte auch von den Firmen ausleiht, die er dann vorführt und dann wieder, wenn es nicht gekauft werden, einfach wieder zurückgibt, wenn es dem Klienten nicht interessiert zum Beispiel oder wenn es ihm nicht gefällt.
Du hast die Bildschirmlesegeräte angesprochen. Kannst du kurz erklären, was das genau ist, beziehungsweise wie das funktioniert und was das eigentlich genau macht?
Also das Bildschirmlesegerät kann man sich so vorstellen, das ist eine Kamera, die auf die Zeitung oder auf das Lesestück gerichtet wird und über einen Bildschirm einfach vergrößert.
Und wenn jetzt jemand Interesse hat an einer Lichtberatung oder Hilfsmittelberatung eben, wie kommt das zustande?
Das wird bei uns angerufen und dann wird der Termin zur Erstberatung ausgemacht. Da wird einmal anhand einer Checkliste alles durchgegangen, was will der Klient, was hat er bis jetzt schon, die sozialen Leistungen, ob er Pflegegeld hat oder ob er nicht hat. Dann wird einmal das alles abgeklärt. Und da aus der Erstberatung ersieht sich dann, was man dann genau für den Klienten macht. Also braucht er eine Lichtberatung. Braucht er einfach eine Lichtberatung hier im Haus, dass man ihm das einfach erklärt, oder wünscht er es wirklich zu Hause an Ort und Stelle? Und dann fahren wir natürlich heim, wenn er das wünscht, und gehen da die ganzen Räumlichkeiten von Küche über Bad über Wohnzimmer durch und probieren die Situation so gut wie möglich zu lösen.
Kommen wir nun zu einer weiteren wesentlichen Aufgabe dieser Organisation, nämlich der Vorsorge. Prävention gewinnt heutzutage immer mehr an Bedeutung, wird aber noch viel zu wenig beachtet. Das liegt vor allem daran, dass nicht behinderte Menschen geneigt sind, alles was Behinderungen betrifft, von sich zu schieben, ohne dabei zu beachten, dass es gerade heute jederzeit jeden treffen kann. Die AG Sehen hat sich daher einiges einfallen lassen, um den nicht behinderten Menschen diesbezüglich anzusprechen. Johannes Voller dazu.
Wir müssen neue Wege gehen, wir müssen versuchen, die unter Anführungszeichen gestressten Leute, die also, wir sagen da immer auch, nicht Zeit dazu haben, die Gesundheitsinfos in den Tageszeitungen etc. zu lesen, die also weit weg von der Idee sind, Gesundheitsmessen zu besuchen, also zumindest ein großer Teil der jungen, berufstätigen Menschen, mit anderen, mit spannenden, mit vielleicht sogar witzigen Ideen dazu bewegen, sich zumindest mit dem Themenkreis am Rande einmal zu beschäftigen, ja, um einmal eine Brücke zu ihnen zu schlagen, dass es da etwas gibt, dass es wichtig wäre, sich näher zu informieren. Und ein Weg war eben damals die Ausstellung Dialog im Dunkeln, eine Erlebnisveranstaltung, wenn man so will, als Plattform zu nutzen, um ohne mit dem Zeigefinger zu winken, auf der Basis eben einer Erlebnisveranstaltung jung und alt, Familien, Sportler, Manager, Jugendclubs, Vereine mit dem Themenkreis zu beschäftigen.
Interessensvertretungen mit großen Mitgliederzahlen können meistens auch eine gute Infrastruktur anbieten. So haben wir vor einiger Zeit ein Hörbild über das Louis-Braille-Haus des österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes gesendet. Kleinere Organisationen können aber kaum mit einem so großen Haus aufwarten. Das ist aber auch nicht unbedingt ihr Ziel. Wie sieht es also diesbezüglich mit der AG Seen aus, Johannes Voller?
Na, die Infrastruktur besteht im Wesentlichen aus unserem Zentrum in Innsbruck, das recht günstig öffentlich angebunden ist in der Ingenetzelstraße 21 und das von der Kommunikationstechnologie her über alles verfügt, was man mehr oder weniger heute braucht, also über Internet und alle möglichen Kommunikationseinrichtungen eben. Wir haben dort Besprechungs- und Beratungsräume und natürlich für unsere Administration den notwendigen Platz. Wir veranstalten aber eine Reihe von Informationsangeboten außer Haus.
Bei den vielen Aufgaben, über die hier berichtet wurde, braucht man sich nicht zu wundern, dass die AG Seen trotz ihres kurzen Bestehens schon auf eine Vielzahl an Aktivitäten zurückblicken kann.
Wir haben zweimal im Westen Österreichs, also in Tirol, die Veranstaltung Dialog im Dunkeln realisiert mit einem sehr großen Publikumserfolg, um sehende, nicht behinderte Menschen mit dem Themenkreis Licht und Auge zu beschäftigen. Wir haben mit der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie Innsbruck Aktionen gemeinsam gestartet, konkret also beispielsweise ein Licht- und Auge-Informationsbus besetzt mit einem Oberarzt und einem spezialisierten Optiker und einem Berater, der da durch die Stadt Innsbruck getourt ist. Wir haben im Augenblick in Vorbereitung eine Medienkampagne zur Verhütung von Glaukom, also grünem Star, ebenfalls wieder in Zusammenarbeit mit der Innsbrucker Augenklinik, konkret Professor Gerhard Kieselbach. Wir haben intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren aufbauen können mit der Arbeitsassistenz. Wir haben also einige sehr schöne Erfolge im Bereich der beruflichen Eingliederung sehbehinderter Patienten. Wir haben ein breites Vortragsprogramm, eigentlich auch vom Beginn weg eingerichtet. Es sind also nicht nur in Akademien, Ausbildungsstätten für alle möglichen sozialmedizinischen Berufe als Referenten tätig, sondern gehen auch in Sozialsprünge, Altenwohnheime, alle möglichen Senioreneinrichtungen und erzählen eben über Licht und Auge und vieles, vieles andere mehr.
Bleibt zum Schluss nur noch die Frage, was man sich in einer solchen Organisation für die Zukunft wünscht.
Ziel Nummer eins, dass wir weiterhin sehr intensiv verfolgen und Ressourcen entsprechend widmen werden. Das ist eben die Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Augenerkrankungen. Nummer zwei, wobei man immer vorsichtig mit Prioritätenreihungen sein sollte, aber jetzt bin ich schon einmal dabei, also sage ich Nummer zwei, ist weiterhin alles zu unternehmen, dass es zu einer weiteren Vernetzung, Zusammenarbeit, positiven Zusammenarbeit aller Institutionen und Experten in Österreich im Bereich Licht und Auge kommt.
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die Arbeitsgemeinschaft Sehen, Ingenieur Etzelstraße 21 6020 Innsbruck, Telefon 0512 578 578. E-Mail-Adresse arge-sehen@tirol.com.
Damit sind wir am Ende unserer Magazinsendung angelangt.
Der musikalische Wegbegleiter während der letzten 30 Minuten war das Allegre Korea Sextett.
Im Namen von Silvia Huber für die Technik sowie des gesamten Teams verabschieden sich Walter Lindner und
Franz Kirnbauer.